Herzlich willkommen zum 24. Podcast Festainable. Heute ja mit einem tollen Gast von Carla Cargo mit Markus. Hallo Markus.
Hallo.
Und Friederike, die in Berlin sitzt. Und hallo Friederike.
Hallo.
Wir sind heute hier und sprechen mit Markus, der bei Carla Cargo ist. Und zunächst einmal die Frage, was macht ihr überhaupt? Was macht Carla Cargo?
Wir stellen Lastenfahrradanhänger her. Die sind auflaufgebremst, haben drei Räder, sehr innovativ. Also ich würde sagen, das gab es auch vorher eigentlich nicht, das Feld. Und das ist eine gute, klimafreundliche, schnelle, agile Lösung, um im urbanen Stadtverkehr sich also am Auto vorbeizuschlängeln. Ja. Und ja, es wächst und wir haben Erfolg und es werden immer mehr Carlas auf der ganzen Welt. Und die, ja, sieht man wirklich im Straßenbild jetzt mittlerweile, also auch vielfältig, auch wenn man durch Städte läuft, wie Berlin, Freiburg, aber auch New York.
New York, hast du jetzt gleich schon gesagt. Ihr seid bekannt geworden, also für mich bekannt geworden damals, als ich noch in Berlin war, dass ich es mal gelesen hatte. Wie kommt sowas zustande? Wie seid ihr auf einmal in New York? Wer ist auf euch gekommen?
Ja, ist jetzt vielleicht bei dem Blog vielleicht ein kritischer Kunde, aber es ist tatsächlich Amazon. Die haben ja die Tochter Whole Foods und Whole Foods ist quasi der Alnatura von Amerika oder so, würde man sagen. Und die beliefern mit denen in New York ja ihre Lebensmittel zu den Kunden aus. Und man muss sich das wirklich so vorstellen. Also die haben davor das mit Vans gemacht und konnten, also ein Fahrer, also eine Auslieferroute war ein Van. Und also wir waren auch einmal in New York zu Besuch, haben das uns angeguckt. Also das ist wirklich krass, ja. Also auch wenn man die Bilder ja sieht und kennt von New York, da geht einfach nichts im Auto, da geht halt wirklich nichts mehr. Also da ist man wirklich zu Fuß und mit dem Fahrrad deutlich schneller. Und ich war auch überrascht, in New York selbst sind auch viele Fahrradwege, also die arbeiten auch dran, dass es immer mehr werden. Und ja, die können damit wirtschaftlich agieren weiterhin und ausliefern. Und es sind mittlerweile, also die Flotte dort in New York ist auf 500 Carlas angewachsen. Wir kriegen ständig Bilder von irgendwelchen Touristen, das kriegen wir immer das Feedback, dass das sich verändert. Und ja, also man sieht die überall, die Carlas. Aber nicht nur in New York. Also das muss man auch sagen. Wir haben auch nach wie vor Kunden in Europa. Und auch, ja, auch in Australien, genau. Ah, mein Sohn kommt gerade noch dazu, der will mitmachen.
Hallo. Ja, was ich mich jetzt auch frage, ist, wie hat das denn angefangen? Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, zu sagen, wir bauen jetzt solche Lastenanhänger, die wirklich auch was transportieren und nicht einfach nur für ein Kind hinten drin?
Genau. Letztendlich, also die Urbeginner waren quasi mit der Gartenkooperative Freiburg. Die haben von Anfang an immer auf die haben auch eine Gemüseverteilung dann gehabt, das Problem, und wollten wissen, wie sie das machen. Haben von Anfang an auf den möglichst ökologischen und nachhaltigen Weg gesucht, eben nicht mit irgendeinem Sprinter. Und das funktioniert so, dass da auch viele Fahrradanhänger sind, auch schon vor der Entwicklung von Carla Cargo, und diese dann dort benutzt wurden zur Feinverteilung. Und ich habe das gesehen mit einem Kumpel, mit dem Lemmy zusammen und dem Dirk, der dann auch später dazukommt. Und wir haben auf dem Wagenplatz Schattenparker in Freiburg das dann weiterentwickelt, bis spät in die Nacht bei viel Bier. Und sind irgendwie dann auf die Idee gekommen, dass man diesen Anhänger verbessern könnte oder das Thema einfach nochmal professioneller angehen. Ich bin ja auch vom Hintergrund Ingenieur und ja, mich hat das dann fasziniert, überhaupt auch, dass das geht. Also, dass die da, also die haben angefangen mit einfachen Schweißkonstruktionen und dann so 4-Euro-Normen, also solche Euro-Kisten von Gemüsekisten hintereinander und dann hohe Stapel. Und ich fand das super beeindruckend, dass das schon geht, aber habe halt gemerkt, wir haben auch als Team gemerkt, hey, wir brauchen da eine Auflaufbremse. Und auch Motorisierung war ein Thema zu der Zeit, ne? Das war 2014, 2015. Da war so E-Bikes noch, jetzt ist es ja Standard, ja, auch die jungen Menschen nutzen das immer mehr und da war das auch noch so ein Thema, so diese Motorisierung im Anhänger. So. Und beides haben wir angeboten und dann hat zwar lange gedauert, es war eine ziemliche Durchstrecke, aber es hat dann Fahrt aufgenommen, ja.
Pascal, das war eine ziemliche Durststrecke. Wie habt ihr denn am Anfang das finanziert? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass gerade wenn man wirklich so ein handfestes Produkt entwickelt, da geht ja auch viel an Materialkosten und Zeit drauf. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, ich will mich da gar nicht so gerne dran erinnern. Das war ziemlich belastend, auch für meine Familie. Zeitgleich habe ich dann meinen zweiten Sohn auch bekommen. Also wenn ich meine Frau, unsere Familie. Letztendlich haben wir es aber irgendwie durchgedrückt, ja. Also es war schon, also es war so ein von einem zum nächsten so. Also ich glaube, wenn ich da jetzt rückblickend daran denke, muss ich sagen, oh Gott, kann ich auf keinen Fall empfehlen, auch mit Familie. Es war auf jeden Fall kräftezehrend und es tut mir auch leid für die Familie, so dass die darunter gelitten hat. Also ich auch als Vater hätte auch gerne da mehr Zeit gehabt. Das war teilweise nicht so möglich. Aber wir haben halt schon, wir haben Crowdfunding gemacht ganz am Anfang, um einen ersten Prototyp zu machen auf Startnext. Dann weiter gehangelt, haben wir so einen Preis gewonnen im Grünhof, das ist so ein Coworking-Space. Und so ging das irgendwie immer weiter. Dann wurde ich gekündigt aus der Solarbranche, hatte da gearbeitet, habe da den Existenzgründerzuschuss vom Arbeitsamt mitgenommen. Und so ging es halt immer weiter, aber es hat halt echt lang gedauert. Also muss man schon sagen, das hat wirklich lang gedauert, aber dafür haben wir jetzt, sind wir nach wie vor Investoren frei und wir können die Firma sehr stark gestalten, so wie wir das wollen. So.
Ja, super, das ist natürlich ein ernstes Thema. Das hast du jetzt auch ganz gut benannt, dem auch nicht so ganz einfach ist zu gründen und das auch belastend ist. Du hattest jetzt aber auch den Grünhof schon angesprochen. Also wir hatten ja schon mal WeTel beispielsweise auch hier im Podcast und die kommen ja auch praktisch aus dem Grünhof. Wir sollten wahrscheinlich mal den Grünhof interviewen bei Gelegenheit. Hat euch das geholfen, da sozusagen zu gründen oder wie waren da die Bedingungen? Also haben die euch da unterstützt? Habt ihr da Space gehabt, Möglichkeiten da irgendwie euch zu entwickeln, den Prototypen weiterzuentwickeln oder was gab es da für euch?
Will jetzt Friederike auch noch was dazu sagen? Oder soll ich? Ne? Okay, dann antworte ich mal. Also da war es ganz faktisch, war es ein Preis. Ja, wir haben den ersten Preis gemacht. Der Grünhof damals war auch sehr jung. Also das war in der Belfortstraße, glaube ich, irgendwo. Also am Bahnhof in der Nähe. Den gibt es auch noch. Das ist jetzt auch noch größer geworden zur Lokhalle. Das ist jetzt ein Riesenteil eigentlich auch. Es sind ja richtig viele Startups, die da gründen. Wir waren eine mit so der ersten mit, ja, so Alumnis, sagen die da immer dazu, die da rausgestartet sind. Und wir haben den Preis gewonnen. Das war ein halbes Jahr Finanzierung, 1.000 Euro im Monat. Damit konnte ich schon wieder mehr überleben. Und aber viel wichtiger waren tatsächlich diese ganzen Netzwerke und auch, also wir hatten dann so Coachings auch, wie man agil Unternehmen gründet. Und eins, was mir da immer wieder hängen geblieben ist, ist einfach früh rauszugehen, früh an den Markt zu gehen und mit dem Kunde zusammen quasi zu entwickeln, weil du kannst in deiner Kammer noch so sehr hirnen und irgendwas sonst, ein Prototyp sonst wie weit ausfeilen. Wenn die Kunden nicht das sehen wollen oder haben wollen, dann entwickelst du am Kunde, also du entwickelst irgendwie an der Notwendigkeit vorbei. Und das finde ich war wertvoll, dass wir sind auch sehr früh auf die sozialen Medien gegangen. Anfangs noch mit Facebook, jetzt ist eher Instagram. Mittlerweile ist mir das fast schon zu viel, muss ich ehrlich sagen, ist mir selbst so. Aber ich merke schon, also wir haben ja auch nicht nur das Thema an sich, dass wir das Produkt haben, sondern jedes Bild von irgendeinem kleinen Unternehmen, was zeigt, hey, ich mache da jetzt, was weiß ich, ein soziales Café drauf oder ich mache meine Kurierdiensten statt dem Auto halt mit so einem Anhänger oder ich biete das Business irgendwie da an, auf einen ökologischen, nachhaltigeren Weg. Das treibt ja auch an. Das ist ja auch was in die Welt getragen werden sollte und soll. Und das war uns auch wichtig von Anfang an. Also, dass wir nicht nur das Produkt oder an sich, sondern auch, das ist ja auch so ein bisschen, hey, ich kann es auch anders machen. So.
Ich habe zwei Fragen. Ich fange erst mal mit einer an. Du hast vorhin gesagt, ihr seid bis jetzt Investoren frei. Wenn jetzt die meisten Unternehmen, die ich kenne, die gründen, die sagen, wir brauchen unbedingt Investoren. Was war euch denn so wichtig daran zu sagen, wir bleiben Investoren frei?
Na, was das Wichtige da finde ich halt, dass, also mittlerweile muss man sagen, man muss das schon differenzieren, man muss schon fair sein und differenziert das betrachten, weil es gibt auch mittlerweile ja auch viele gute, sag ich mal, nachhaltige Investoren, wenn man die suchen will und kann oder wenn man die Notwendigkeit hat. Also da jetzt pauschal zu sagen, alle Investoren, das ist Mist, das würde ich jetzt nicht machen. da bin ich, muss man schon mittlerweile sagen, okay, man sollte differenzierter das betrachten. Also wenn man das will, kann man das machen und es kann auch helfen und sinnvoll sein. Also das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe da, hätte sicher das machen können, so. Mir war es nur wichtig, mehr gestalten zu können dann. Und ich finde es auch irgendwie wichtig, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Ding von mir, zu zeigen, dass das geht, dass man das von Grund auf schaffen kann. Also ich finde auch, unsere Gesellschaft ist eigentlich in so eine Richtung, also auch ohne Investoren das zu machen, macht ja kaum jemand mehr, so, weil das auch so kapitallastig ist, weil das Risiko so hoch ist, weil die Verantwortung, also das finde ich schon schlimm eigentlich auch. Auch dass die Gesellschaft, also ich meine, das sind junge Menschen, die wollen die Welt verändern, die wollen was gestalten, die wollen was voranbringen und dann müssen sie einen Investor und das ist, merke ich jetzt langsam auch, also der Druck wird einfach immer höher. So diese Kapitalismus-Dinge, die greifen von links und rechts und jetzt geht's los, man hat die Personalkosten und man muss das alles am Laufen halten und hat hohe Invests und natürlich ist es verlockend zu sagen, da kommt der Investor, der macht dir da erstmal ein bisschen sorgenfrei, aber fordert natürlich dann irgendwann auf lange Sicht auch mehr. Also er würde es auch wieder zurückhaben. Und das finde ich kritisch. Also da bin ich froh drum, dass wir das geschafft haben, auch ohne und dass das geht. Ich glaube, das ist auch so ein Leuchtturm, dass man da vielleicht auch andere Firmen infizieren kann, dass die das auch so machen oder machen können. Es ist auf jeden Fall ein anstrengender Weg. Und ich finde auch, unsere Gesellschaft sollte viel mehr junge Unternehmen da viel freier und also viel mehr denen das geben und auch diese Förderprogramme sollten viel einfacher sein, um da einen Start hinzubekommen. So.
Du hast jetzt ja gesagt, dir ist auch irgendwie wichtig, dass euch da jetzt niemand reinredet, aber der Druck steigt von allen Seiten. Wie schafft ihr das denn zu sagen, also wie haltet ihr dem Druck stand? Es gibt jetzt ja zum Beispiel die Initiative der Purpose GmbH, die da ja so ein bisschen genau darauf abzielt. Wie macht ihr das?
Also genau, ganz konkret ist es so, bisher war ich auch vielleicht so ein bisschen chaotisch. Also ich bin auch jemand, der da so chaotisch, agil, da irgendwie situationsbedingt Themen abarbeitet, ohne so in die Zukunft zu schauen. Jetzt fange ich schon mehr an, mir Gedanken zu machen. Also ich wäre jetzt auch Ende 30 so. Einfach so, was ist eigentlich, wo geht es jetzt eigentlich hin? Also es ist ja irgendwie schon erfolgreich so, es funktioniert, ich kann davon leben. Ich habe jetzt mal gezählt, im Prinzip profitieren indirekt von Carla bis zu 21 Leute gerade, die davon irgendwie existieren können. Das ist einfach echt mächtig auch. Aber bisher haben wir halt immer so agiert, ja, oder ich so vom klar, als Geschäftsführer irgendwo, der die meiste Erfahrung, der am längsten drin ist, der das irgendwie vorhanden gibt und auch den Rahmen ein bisschen vorgibt. Wir haben uns gar nicht groß Plan gemacht, wie groß soll das werden. Und jetzt haben wir dieses Jahr angefangen, okay, wir machen uns einen Plan und wir haben uns auch gesagt, wir setzen uns Limits. Also wir sagen einfach, hey, bis dahin und dann ist Schluss. Also einfach in Form von Stückzahl, wie viel Carlas wollen wir produzieren im Jahr, dass wir uns das nicht unendlich machen. Und wie können wir, wenn die Zahlen höher wären oder wenn wir das wollen, wie können wir das decken? Also wollen wir zum Beispiel mit Partnern mehr zusammenarbeiten, die dann uns unterstützen, wenn solche Peaks sind, damit nicht solche Abhängigkeiten entstehen, dass man jetzt so Personal hat und dann gucken muss, dass die hoch bleibt. Das haben wir gemacht und ganz faktisch beschäftigen wir uns mit der GWÖ, Gemeinwohlökonomie, gerade intensiv. Ist cool, ich bin totaler Fan von, ist nur die Frage, wann. Weil gerade, also Fahrradmarkt ist tierisch angespannt gerade, es sind sehr viele Nachfrage, man kriegt keine Ersatzteile. Also jetzt müssen wir auch ein bisschen schauen, dass man nicht zu viele Themen auf einmal, also wir brauchen auch einen guten Zeitpunkt, wann wir das weiter angehen. Purpose finde ich auch super, also ich habe auch die Bücher gelesen, finde es ein super spannendes Thema. Muss aber ehrlich sagen, GWÖ war für mich das, wo ich jetzt gemerkt habe, das ist mehr so greifbar, das hat Zahlen. Vielleicht bin ich da auch zu sehr Ingenieur oder zu sehr deutsch denken, weiß nicht. Das ist dann so irgendwie wie so ein Leitfaden, um danach zu gehen. Und ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck von der GWÖ. Ich finde das ein gutes Thema. Ich denke, wir werden das auf lange Sicht machen. Ist nur die Frage, wann wir es unterkriegen.
Ja, interessant auf jeden Fall auch, dass ihr die GWÖ da nutzen wollt. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe ja natürlich ein bisschen auf eurer Webseite geguckt und was mir ins Auge gesprungen ist, ist auf eurer Vision-Mission-Seite, da habt ihr einen Punkt, der heißt Politik. Also dass ihr quasi eine Art Graswurzelpolitik Dinge macht. die meisten Unternehmen sagen ja, wir können nicht politisch sein, weil wir ein Unternehmen sind. Wie kommt ihr dazu zu sagen, wir machen Graswurzelpolitik und was heißt das für euch?
Okay, also du musst vielleicht zu mir als Person noch mal ein bisschen ausholen. Also ich war früher auf sehr vielen Demos. Also ich wurde sehr früh politisiert. Ich habe mit 16, 17 war ich bei Greenpeace in den Jugend-AGs, habe mich dann immer mehr da zum Aktivisten, da kann man sich ja richtig so rekruten, dann mit Klettern und dann hingen wir da in Gorleben auch. Also wir haben da schon echt viel, viel schrägen Mist gemacht. Und das wurde aber auch immer radikaler. Also dann kam ich auch nach Freiburg und habe ich auch gemerkt, also es würde immer, also dieses Thema, auch als junger Mensch, da kann ich auch, ich glaube auch unsere Generation, diese Generation X oder auch Y, die einfach frustriert ist, ja, so, die wollen was anfangen, die wollen was verändern, die wollen das nachhaltig, die wollen das eben in die Generation weiterziehen und sie merken, sie können es nicht. Und ich merke, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war immer politisch aktiv, habe auch viele Demos organisiert und alles, aber das ist auch ein Moment, der dann entsteht, der frustrierend sein kann. Mir persönlich war das sehr frustrierend, weil das immer ein entgegen etwas ist und sehr selten für etwas. Also es ist total schwer, das ist auch der Spirit, den ich hoffe, in unserer Firma halten zu können, dass wir versuchen, gemeinsam für etwas zu sein und uns nicht als Team gegeneinander irgendwie aufzufleischen oder weil der das eine schlecht macht oder nicht gut oder so, dass wir einfach versuchen, ja, okay, wir haben eine Herausforderung, wir müssen die angehen, wir schauen positiv immer nach vorne und das ist die Vision, wir wollen eben das Unterwandern quasi, weil ich das Gefühl habe, mit einem Unternehmen mehr Macht zu haben, mehr Gestaltungsspielraum, als wenn ich auf eine Demo gehe und da frustriert merke, okay, Fridays for Future war nett, auf den Demos waren wir auch, aber ja, irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass dadurch die Veränderung kommt. Und genau aus dem Grund glaube ich, also hätte ich auch nie gedacht, dass ich zu einem Unternehmer werde, bin ich aber jetzt, muss ich ganz klar auch zugeben. Ich bin da auch manchmal erschrocken und meine Familie auch. Ich versuche, mir treu zu bleiben als Mensch und auch diese Werte zu behalten, dass man da nicht so abhebt irgendwie. Ich glaube schon, ist eine Möglichkeit auch, um zu gestalten.
Ja, du hast eine total spannende Vita. Das ist ja Wahnsinn irgendwie. Das ist sehr, sehr interessant. Ja. Und so alt bist du da nicht. Und dann hast du wirklich schon so viel gemacht. Das ist wirklich spannend. Ich bin ja tatsächlich für die profanen Fragen immer zuständig. Friederike ist die Psychologin und hat da wirklich sehr, sehr gute Fragen im Aus- und Purpose hatten wir jetzt schon angesprochen. Aber ich habe wirklich auch so einfache Fragen wie, woher kommt euer Name überhaupt? Also Carla Cargo, das ist ja wirklich so der Ursprung. Also wie seid ihr auf den Namen gekommen? Hat das irgendwas mit Freiburg zu tun? Und dann vielleicht die zweite Frage noch, ist Freiburg wirklich auch, weil die Frage jetzt auch in anderen Podcasts schon mal wieder kam von uns, ein guter Nährboden für grüne Startups, nenne ich sie jetzt einfach mal.
Also Carla Cargo könnte ich jetzt sagen, weil ich hatte nur Kinder und, also nur Jungs, ich wollte kein Mädchen, das ist aber nicht korrekt, das wäre so der Gag, aber den sage ich jetzt einfach nicht. Spoiler. Nee, alles gut. Es war einfach tatsächlich so, wir haben einfach einen fetzigen Namen gesucht, so Cargo und das reimt sich, Carla, und das kann man sich gut merken und ich glaube, das war auch einfach ein guter, ja, das hat sich gut eingeprägt, so, also das ist jetzt einfach da, die Leute reden ja auch liebevoll von Carlas und das ist ja auch diese Personifizierung, die den Wandel irgendwie personifiziert, das finde ich auch super, ja, die Carla kann es stemmen, kann es verändern, kann es machen und das finde ich voll super, dass das geht.
Aber es ist kein Konrad geplant oder so, oder keine Familie, nee. Cargo oder so. Es gibt dann die Carla. Okay.
Und genau, Grünhof. Und ich würde schon sagen, ja, also Freiburg ist ja schon eine sehr studentengrüne Stadt, auch von der Politik her, also sehr anders. Wir haben keinen dogmatischen Wandel in dem Sinne. Also Geburtenrate der jungen Menschen ist höher als der alten. Also das merkt man schon. Also ich glaube, da kann man schon, das hat mich auch damals so auch gezogen neben den Bergen. Also ich bin ja viel klettern gewesen, war viel in den Alpen. Und da war auf jeden Fall Freiburg auch so ein Metier, wo man sich entfalten kann und austauschen politisch. Ich würde aber sagen, interessanterweise hat es, also man denkt das, ja, also für den Geist, ja, aber das Projekt Carla in Freiburg war ging zäh. Also man hätte jetzt gedacht, so, ah ja, easy, die Stadt kauft da noch 20 und das läuft dann und so, aber überhaupt nicht. Also Es war dann eher auch überraschend, eher schnell international. Also eben dadurch, dass wir schnell im Internet waren, sozialen Medien, war es ganz oft so, dass wir dann plötzlich ganz schnell Kunden in Frankreich hatten, Schweiz auch und also ja, in anderen Ländern. Ne? So. Und das sind wir direkt gleich angegangen, also von Anfang an.
Du hast es vorhin schon mal angesprochen, auch jetzt mit New York, aber wo seid ihr denn noch immer? Jetzt hast du Frankreich noch angesprochen, aber es heißt ja wirklich, also in Berlin habe ich euch gesehen tatsächlich, also auch früher, Friederike sieht euch wahrscheinlich regelmäßig, eure Räder zumindest regelmäßig, aber wo seid ihr denn überall auf der Welt oder in Europa?
Also tatsächlich, also UK ist viel, also Deutschland, ja, Frankreich macht auch viel Politik gerade dahingehend, Schweiz noch ein bisschen verhalten, Italien ist wenig, Spanien ist wenig, aber sind vereinzelt. Wir haben jetzt sogar auch Länder wie Ungarn, Australien, wie gesagt, Amerika, Kanada. So, das würde ich jetzt mal sagen, wir haben viel Nachfrage, aber auch aus Ländern Südamerika. Indien hatten wir auch schon ein paar Mal. China komischerweise noch nicht. So richtig, bin ich aber irgendwie auch so froh drum. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Ich muss jetzt aufpassen. Also man muss halt, was halt spannend ist, und das ist auch ein Thema, was mich immer wieder mal so abends selber beschäftigt, ist, wir haben ja eine Anleitung, also wir haben ja eine Open-Source-Bauanleitung, den Hänger mal gemacht, ganz am Anfang. Und das ist tatsächlich ein Thema, was mir schwerfällt, richtig einzuordnen. Aber da das Schöne ist, trotz alledem, also man sieht, dass Leute das nachbauen. Wir kriegen so Mails ein bis zweimal im Monat, dass irgendjemand auf der Welt so eine Kala nachgebaut hat. Auch viel in Südamerika. Das ist natürlich schon cool, weil eigentlich, also ich muss jetzt nicht nach Südamerika beliefern. Ich finde es auch total kritisch, auch nach Amerika zu beliefern, weil wenn da auch die CO2-Bilanz und alles eine Rolle spielt und wir uns da Gedanken machen wollen, aber also ich habe jetzt aber auch noch nicht für alles Lösungen und Antworten. Also es ist einfach so, okay, das ist ein Prozess, so den haben wir jetzt angeleitet, das wollten wir machen, das ist uns wichtig. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man dieses Thema Anleitung oder Fertigen mit jemandem anders in anderen Ländern, damit man dieses weltweite Schippern so ein bisschen wegbringt oder reduziert, dass man das uns als Thema noch angehen, ja, fände ich eine spannende Herausforderung. So ein bisschen abgedriftet, Entschuldigung.
Alles gut. Also wir hatten da sowas Ähnliches schon mal. Das ist ein ganz anderes Thema gewesen, aber es war bei Bolle Schlotzer im Podcast mit dem Eis irgendwie. Da war eben auch die Frage, das Eis von aus der Nähe von Freiburg nach Berlin oder nach Potsdam bringen oder das Rezept dahin bringen und dass sie das Rezept sozusagen umsetzen in Potsdam. Also ich finde es so ähnlich eben auch so wie bei euch. Also was, wenn du sagst, ihr habt eine Bauanleitung, andere könnten es auch bauen und das geht ja auch in diese Richtung, einfach auch eine Möglichkeit zu schaffen, das trotzdem anbieten zu können, eine gute Sache anbieten zu können, ohne auch vielleicht direkt davon zu profitieren, bei dem Eis wäre es was anderes, weil da wahrscheinlich auch Kosten dann auf oder anfallen praktisch für die Eis, die sozusagen das Eis hat und das Rezept dann umsetzt. Aber finde ich total spannend, was du sagst, eben auch, dass die Möglichkeit besteht, es können andere machen. Ihr habt natürlich mehr Erfahrung und dadurch würde ich mal tippen, dass die Fahrräder von euch dann qualitativ hochwertiger sind, als wenn jemand das selbst baut. Aber klar. Noch eine andere Frage, aber es interessiert mich. Ist das Zufall, dass Jobrad dann beispielsweise auch in Freiburg ist? Oder ist das so, also Fahrräder und Freiburg, das weiß ich, weil ich auch selbst hier studiert hatte, früher mal, hängen ja schon irgendwie dicht zusammen. Ist das Zufall, dass dann Jobrad auch hier ist, dass ihr hier seid? Oder ist das einfach so?
Also ich glaube, das ist genau das Gleiche wie davor, diese Eingangsdiskussion, dass hier so ein bisschen der Nährboden ist, so, dass die Leute das, also dieses ökologisch so ein bisschen geimpft haben. Aber ich würde sagen, also auch fürs Land Baden-Württemberg, also das sollte man hier ihre Autopolitik ändern und auf jeden Fall die ganzen Firmen, es sind nämlich einige Firmen, die im Fahrradbusiness unterwegs sind in Baden-Württemberg. Also Magura gibt es ja riesengroß, Tutoran ist auch noch in Freiburg. Trickstuff gibt, also es gibt ein riesen Gewusel, ja, an Freiburger Fahrradfirmen, aber auch darüber hinaus. Also Freiburg sind wir ja gar nicht, wir sind ja schon ein bisschen weiter weg, wir sind ja schon wirklich in der Pampa, im Dorf, also bei Kenzing. Aber ja, also es gibt die Firmen hier schon auf jeden Fall.
Ich sage mal Freiburg, weil auch einige Firmen dann auch sozusagen, auch die wir jetzt schon gesprochen hatten, in der Nähe sind, aber Freiburg ist halt sozusagen, also kennen dann die meisten. Aber nee, es ist ja gut, dass es so einen Nährboden gibt und so, dass da einfach auch viel passiert. Und du hast jetzt auch schon ein paar Namen genannt von anderen Fahrradfirmen irgendwie. Total spannend. Aber was mich natürlich auch mal so interessiert, was uns da so interessiert, ist auch so, du hast es auch ein bisschen angedeutet, wo du herkommst, was du gemacht hast. Aber das ist vielleicht ganz interessant. Also hast du so einen nachhaltigen Hintergrund gehabt, dass irgendwie Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel, Tante, dass die auch nachhaltig waren, dass sie gesagt haben, also wir sind nachhaltig, wir nehmen keine Plastiktüten mit zum Einkaufen in den 80ern oder so, sondern nehmen Stoffbeutel oder so. Hattest du sowas? Also hattest du schon konkret in der Familie Menschen, die sich nachhaltig verhalten haben? Oder ist das ein Impuls, der von dir auskam, dass du dich so verhältst?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, da ist schon mein Papa, der es mich geprägt hat. Aber ich glaube, jetzt denken wahrscheinlich alle, mein Papa ist voll der Öko und so Jesus-Latschen-Typ mit langen Haaren. Okay, lange Haare hat er sogar mal gehabt, aber also so dieser Freiburger Öko wäre jetzt nicht. Also ich komme ja eigentlich auch aus Zwickau und auch so ein bisschen natürlich auch aus, also, ja, aus dem Sozialismus geprägt. Keine Ahnung, das hängt bestimmt auch noch mit drin. Letztendlich aber, also die Impulse zum Beispiel Richtung Greenpeace, also das kam definitiv von meinem Papa, der war da auch Mitglied lange, auch zu einer Zeit, wo das eher im Sozialismus eher untypisch war, denke ich, hat er sich dafür schon interessiert, also für ökologische Themen, hat das mitgeprägt, hat das mit auf die Reise gegeben. Ich glaube, letztendlich ist es aber dann auch ein Prozess gewesen von mir selbst im Erwachsenenwerden, im Jugend, also eben auch viel mit Greenpeace. Da war wirklich viel prägend auf diesen ganzen Aktionen dann immer wieder. Ja.
Also mal spannend, wo das herkommt. Also das wollen wir ja so ein bisschen ergründen, eben auch so, um sozusagen andere zu infizieren. Also die dann auch am besten sich so verhalten und so. Und sehr, sehr spannend. Wir haben immer diese Frage mit den Sustainable Goals. Also ich meine, das, habt ihr euch damit oder befasst ihr euch damit, dass ihr sagt, okay, ihr möchtet sozusagen auch die UN politisch sozusagen Ziele irgendwie erreichen, diese Nachhaltigkeitsziele. Sind die relevant für euch oder sagt ihr, die sind dann da und die davon erfüllen wir ohnehin ein paar? Oder ist das so, dass ihr aktiv was macht, also dass ihr da irgendwie die auch benennt und
also aktuell ist, muss ich ehrlich sein, ist haben wir das Produkt. Ja, also und die Vision, glaube ich, das Team ist, also das kann ich auch nur so ehrlich sein, also das ist ein tierisches Auf und Ab bis jetzt gewesen, würde ich sagen. Jetzt ist das Team, es wird immer fester, also die Mitarbeiter, die da sind, die, also, und das ist auch was, das brauchen wir, also wir brauchen das Team, um, also weil das sind ja auch, da wird man ja nicht bezahlt für oder schwierig, ja, also man braucht die Menschen, die da auch Bock drauf haben, so ein bisschen. Die haben wir jetzt und ich würde sagen, wir gehen es an. Ja? Also ich hab die GWÖ-Schnellbilanz mal gemacht, die war grausam. Ja? Aber das ist ja immerhin ein guter Punkt, von dem aus man starten kann und besser werden. Also von daher, ich sehe das eher als Herausforderung und wir haben halt ein gutes Produkt und die Vision und das können wir weiter verarbeiten und vorantreiben. So. Aber muss ich ehrlich sagen, haben wir aktuell. Also ich weiß, was die Goals sind. Ich habe die auch gelesen in dem GWÖ, aber ja, also klar, bei uns schwirrt jetzt so rum, okay, alles klar, jetzt gucken wir uns mal genau die CO2-Lieferketten an. Was können wir da noch verbessern? Jetzt gehen wir da tiefer rein. Aber das Problem ist halt tatsächlich wirklich die Herausforderung, die wir haben mit Wachstum, Personal und eben dieser super angespannte Fahrradmarkt. Und alles auf einmal schaffen wir einfach nicht. Da sind wir einfach auch, müssen wir, das ist ja auch ein Goal, dass man den Menschen auch noch im Mittelpunkt sieht. Also ja, wir versuchen es.
Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, was so Herausforderungen sind. Was mich jetzt interessiert ist, was sind denn so die nächsten Schritte, die ihr plant? Also was steht bei euch ganz oben auf der Prioritätenliste, was ihr in der kommenden Zeit angehen wollt?
Tatsächlich Neubau, weil einfach wir keinen Platz haben und weil auch einfach die Situation vom Arbeitsplatz her schrecklich ist. Also manchmal sieht man so Fotos bei uns, aber also man kann kaum laufen. Über alles ist voll mit Paketen und Zulieferer. Alle stöhnen, weil sie Paletten nicht runterkriegen, also weil es einfach zum Platzen bricht. Also einfach zu wenig Platz. Und da sind wir jetzt dran, haben wir einen ganz spannenden Standort in Herbolzheim. Das ist 6 Kilometer von unserem jetzigen Standort, 4 Kilometer von meinem Zuhause. Und das Allerspannendste, und das finde ich halt wirklich auch, das ist so eine maßgebliche strategische Sache. Unser Zusteller oder Herstellerbetrieb, der die Rahmen schweißt auf dem Schweißroboter, der ist quasi 20 Meter daneben. Und das ist natürlich schon auch was, wo ich hoffe, dass die Automobilbranche nervös wird, weil letztendlich, ja, also das hat halt einfach Potenzial. Also wir produzieren in Herbolzheim die Schweiß, also wir können da hingehen, wir können die mit Werksverkehr, Fahrradwerksverkehr abholen dann, so ist meine Vision. Und auch, also das ist ein 300-Mann-Betrieb, die können uns auch unterstützen beim Wachstum. Ja. Also auch Fremdfertigung ist für die machbar. Und ja, das sind so, also Neubauhalle sind wir dran. Das sieht aber gut aus, dass wir das schaffen.
Das ist ein großer Plan. Also das ist klingt auf jeden Fall nach was Großem irgendwie an so, was du sagst, dann so ein kurzer Lieferweg ist natürlich traumhaft. Das klingt richtig stark. Ja, also aber das heißt, also die, das kommt erstmal, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann so sein oder dieses Jahr, das
ein Jahr, denke ich.
Ein Jahr.
Also
okay.
Schauen wir mal zum nächstes Jahr. Also ich hoffe, es klappt alles, aber es sieht eigentlich gut aus, ja.
Genau. Und so weitere Pläne, also habt ihr dann Pläne, dass ihr sagt, also ihr wollt dann vielleicht doch noch ein bestimmtes Land erreichen, was ihr noch nicht erreicht habt oder so, oder da euch mehr durchsetzen oder Städte in Deutschland oder so, gibt es solche Ziele vielleicht noch, dass ihr sagt, da wollen wir unbedingt hin?
Ich glaube, also das mit dem Thema, wenn wir das Thema GWÖ aufnehmen, werden wir ganz viele Themen bearbeiten können und eben angehen. Das ist so meine Chance. Da jetzt, also da im Moment jetzt zu sagen, ja, also das wäre zu früh. Also ich könnte jetzt, glaube ich, nichts sagen, wo ich sage, das müssen wir jetzt unbedingt machen. Ich glaube, im GWÖ-Thema werden ganz viele Themen aufploppen, die man dann angehen könnte als Vision. Ich glaube, das ist auch schon ein Riesenschritt für uns, wenn wir sagen, wir machen jetzt die Halle, wir produzieren lokal. Da passiert ganz viel im Hintergrund, was man gar nicht so mitbekommt. Kommunikativ, dass das vom Schweißroboter kommt, ja. Im Prinzip, der Rahmen wird in einer halben Stunde, ist der fertig geschweißt. Also, ich meine, da sind einfach auch andere, das ist alles im Hintergrund, ja. Das hat ein Jahr gedauert, bis das soweit war überhaupt. Ich glaube, das sind richtig große strategische Ausrichtungen und mehr schaffen wir einfach auch gerade gar nicht zu bearbeiten.
Ja, würde ich stark. Also da bekomme ich richtig Lust auf ein Fahrrad von euch. Und auch wenn ich es erstmal nicht zahlen kann. Aber ich habe ja auch über meinen Arbeitgeber tatsächlich die Möglichkeit, einen Jobrad zu fahren. Wir haben auch ein sehr familienfreundliches Rad und was auch sehr groß ist. Aber der Vertrag läuft dieses Jahr aus und ich kann dann ab Dezember, glaube ich, einen neuen Vertrag schließen. Genau. Ja, Friederike, hast du noch was? Hast du Markus hat so viel erzählt, das ist echt spannend. Also wir sind richtig gespannt, was jetzt da von euch kommt. Ich sag vielen Dank, Markus. Es hat total viel Spaß gemacht. Also total vielen Dank für deine Offenheit und für die vielen, vielen tollen Dinge, die du erzählt hast. Da ist dann doch einiges von euch zu erwarten. Jetzt natürlich mit der neuen Halle und so weiter, mit dem neuen Standort. Und ja, wir drücken euch die Daumen dafür und wir hoffen, dass das alles klappt, dass ihr auch wächst, also dass ihr gesund wächst, GWÖ auch gut umgesetzt wird. Und ja, vielen Dank an dich, lieber Markus.
Danke, vielen Dank auch für euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir das hingekriegt haben jetzt dann doch.
Genau, danke an Friederike. Und danke an die ZuhörerInnen.